das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Susanne Daubner.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Gerade mal 2 Wochen, nachdem Hurricane Helene mit einer schweren Sturmflut die Region heimgesucht hatte, zog vergangene Nacht der nächste Hurricane Milton über den US-Bundesstaat Florida hinweg. Und dieser hatte sich als gefährlicher Monstersturm angekündigt. Mit seinem gigantischen Ausmaß hätte er fast ganz Deutschland bedecken können. Milton war vom Golf von Mexiko kommend auf die Westküste Floridas zugesteuert. Hunderttausende Menschen waren vor ihm geflohen. Als am Tag heute dann langsam sichtbar wurde, welche Zerstörungen und Schäden er hinterlassen hatte, da gab es einerseits ein Aufatmen. Offenbar waren die allerschlimmsten Befürchtungen doch nicht eingetreten. Harmlos war und ist Milton allerdings auch nicht. Im Gegenteil, er hinterlässt beachtliche Verwüstungen und Überschwemmungen. 3 Millionen Haushalte sind ohne Strom. Mindestens 10 Menschen kamen ums Leben. Ein Überblick von Gudrun Engel.
Nach und nach wird an der Westküste Floridas das Ausmaß der Zerstörung sichtbar. Als Hurricane der Stufe 3 trifft Milton gestern Nacht südlich von Tampa auf Land. Der Wind drückt Boote landeinwärts, zerstört Häuser, kappt Stromleitungen und bringt vor allem jede Menge Wasser. Vielerorts sind Menschen auch heute noch von den Fluten eingeschlossen. Die Retter ununterbrochen im Einsatz. In weiten Teilen Floridas wurde der Notstand ausgerufen. Es war verrückt, als wir im Auge des Sturms waren, war da kein Wind, kein Regen, nur Ruhe, gespenstisch. Dann wurde es noch schlimmer. Die Wände haben sich gebogen. Wir wussten nicht, wie wir das schaffen. Ich bin nur froh, dass wir raus sind in Sicherheit. In St. Petersburg fegt Milton das Dach dieses Baseballstadions hinweg. Eigentlich sollten dort Helfer übernachten. Und der Hurricane löst immer wieder Tornados aus, bei denen mehrere Menschen ums Leben kommen. Mehr als 120 Tornado-Warnungen gibt Florida gestern heraus. Und dennoch, sagt Floridas Gouverneur, die befürchtete Katastrophe ist ausgeblieben. Dieser Sturm war heftig, aber zum Glück ist das schlimmste Szenario nicht eingetroffen. Der Sturm ist abgeschwächt, bevor er auf Land traf. Und die Sturmflut war nicht so hoch wie zuvor bei Hurricane
Helene.
Erst vor 2 Wochen war Helene hier durchgezogen. Milton bringt erneut Wind und Wasser, lässt Stromtransformatoren explodieren. Noch immer sind mehr als 3 Millionen Menschen ohne Strom, viele ohne Trinkwasser. Weil wir uns auf das Schlimmste vorbereitet hatten, können wir nun so schnell reagieren. Die größten Schäden haben die Tornados angerichtet. An der Ostküste Floridas gilt noch immer Hurrikanwarnung. Auch die Gefahr durch Tornados noch nicht gebannt.
Ja, und jetzt unsere Korrespondentin Sarah Schmidt live dazu in St. Augustine. Das liegt an der Ostküste von Florida. Und wie man sehen kann, Sarah, hinter dir weht es noch ziemlich heftig. Sarah, wo ist es denn noch gefährlich derzeit?
Ja, also die Katastrophenschutzbehörde FEMA, die hat eben noch mal gesagt, dass die Situation dynamisch ist. Also man muss in vielen Regionen noch aufpassen. Hier macht der Polizei vor allem das Wasser Angst. Man sieht das ja hinter mir, wie ordentlich jetzt hier die Wellen ranbrechen. Das ist ein Fluss und ich kann das hier unten mal zeigen. Das hier ist Strandgut quasi, was angetrieben worden ist heute Nacht. So haben mir das hier Anwohner erzählt. Und insofern sagt die Polizei, dass sie eben aufpassen müssen, dass das Wasser jetzt hier nicht weiter hochkommt. Deshalb ist die Brücke und diese Straße, an der ich jetzt hier stehe, auch abgesperrt, damit die Leute hier nicht mehr durchfahren. Denn auf der anderen Seite des Flusses, dort sind schon Gebiete überflutet. An der Westküste, da ist eben auch noch immer eine Warnung raus, dass die Leute bitte erstmal auch nicht in ihre Häuser zurückkehren sollen, bis die Behörden sagen, dass es sicher ist. Und das größte Problem für diejenigen, die jetzt aufräumen, also auch für die Rettungsteams bzw. Für die Bergungsteams, ist, dass zum Beispiel Stromkabel im Hurricane abgerissen sind. Das ist in den USA ja hier so, dass die Stromkabel nicht unterirdisch laufen, sondern an Strommasten. Und wenn die der Sturm dann wegfegt, dann kann das eben passieren, dass die zum Beispiel im Wasser hängen, dass die Gefahr da ist von Stromschlägen, die man bekommen kann. Und klar, wenn der Wind so fegt wie jetzt hier, muss man natürlich auch immer aufpassen, dass man nicht irgendwie was an den Kopf bekommt. Trümmerteile zum Beispiel, die durch die Gegend fliegen. hier ist die Zerstörung nicht so groß wie auf den schrecklichen Fernsehbildern aus den anderen Gebieten. Zum Beispiel hier 3 Stunden weiter südlich die Küste herunter. Diese Stadt hier ist einigermaßen verschont geblieben. Hier sind keine Häuser eingestürzt, soweit ich das sehen konnte, keine Dächer abgedeckt. Und hier sind gerade auch Anwohner auf den Straßen unterwegs.
Aber dennoch, die Region hat ja gerade erst den letzten Hurricane Helene überstanden. Nun, Milton, wie gehen die Menschen damit um?
Also ich habe mit den Menschen sprechen können hier in Gebieten, die nicht so schlimm betroffen sind wie die, wo zum Beispiel diese Tornados gefegt haben. Gerade eben noch habe ich hier eine Gruppe Anwohner getroffen und habe sie gefragt, wie war das denn, als Helene hier durchzog? Und da sagten sie mir, naja, Helene wäre schon schlimmer gewesen, also der Hurricane, der hier vor knapp 2 Wochen vorbeigekommen ist und durchgefegt ist, als Milton das jetzt war. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Leute machen hier so eine Risikoabwertung und sagen, wir sind hier öfter mal von Hurricanes betroffen und gerade in dieser Stadt guckt man, wie sehr und wie nah kommt der Hurricane und das Auge des Sturms denn hier ran. Und so haben die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, hier die Entscheidung getroffen, gehen oder bleiben. Und alle, die ich hier auf der Straße getroffen habe, die haben mir gesagt, sie sind geblieben und waren heute Nacht da. Ich sprach aber auch mit einer Frau, die sagte, im Vergleich zu anderen Hurricanes, die hier durchgekommen sind, wäre die Lautstärke heute Nacht schon sehr bedrohlich geworden gewesen.
Inwieweit lässt sich denn überhaupt schon absehen, wie groß die Schäden von Milton sind?
Das lässt sich noch nicht so richtig absehen, denn das Problem ist ja, dass Infrastruktur zum Beispiel zerstört ist und dass es ja länger dauern wird, bis zum Beispiel die Behörden auch sagen, okay, die Leute dürfen in ihre Häuser zurückkommen. US-Präsident Biden hat auf einer Pressekonferenz heute auch noch mal gesagt, dass man, was die Todeszahlen angeht, auch noch mal abwarten muss, weil es eben sein könnte, dass die Todeszahlen sich noch einmal erhöhen. Denn auch da muss man ja erst einmal an die Häuser kommen. Es könnte natürlich noch sein, dass Menschen unter Trümmern verschüttet sind. Aber das hat der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, auch gesagt. Dieser Hurricane ist nicht so stark gewesen, wie man das vorher befürchtet hatte. Nichtsdestotrotz sind die Behörden noch in Alarmbereitschaft und können hier noch keine Entwarnung geben, auch nicht hier in St. Augustin, wo ich gerade bin.
Sarah, vielen Dank für die Schilderung und die Informationen nach Florida. Zu den vielen Städten und Orten, die erst durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine weltweit bekannt wurden, gehört sicherlich die Stadt Saporischschja, weil sie direkt an der Front liegt. Und vor allem, weil in der Nähe Europas größtes Kernkraftwerk liegt. Mittlerweile von den Russen eingenommen, aber die Kämpfe in der Umgebung flammen immer wieder auf. Was, wenn Raketen einen der Kühltürme treffen? Noch mehr Sorgen als Raketen bereitet der ukrainischen Armee aber derzeit der Einsatz von Gleitbomben. Also Bomben, die Russlands Armee weit vom Ziel entfernt abschießt und die dann auch über eine weite Strecke fliegen können. Solche Waffen haben schon in Städten wie Kharkiv große Schäden angerichtet, weil sie nur schwer von der Luftabwehr zu bekämpfen sind. Nun befürchtet die ukrainische Armee in Saporischschja Ähnliches. Isabel Schajani berichtet.
Knapp 30 Kilometer von der Front entfernt ist Luftalarm Normalzustand. Saporischschja. Während einige Bewohner aus der Stadt fliehen, suchen andere hier Schutz. Ein Helena Teslenko ist aus dem von Russland besetzten Mariupol geflohen. Sie hat hier bei Null angefangen, betreibt mittlerweile 2 Cafés, beschäftigt 70 Menschen, fast alles Geflüchtete aus Mariupol, aber sie ist wieder nicht sicher. Das war am 29. September. So sah es am Morgen aus, als wir ankamen. Das Video habe ich gemacht, als ich im Hof des Nachbarhauses stand. Genau hier ist eine Gleitbombe des russischen Militärs eingeschlagen, eine Waffe, die viel Zerstörung anrichtet. Wir hatten gerade erst renoviert und neu eröffnet und dann diese Bombe. Das ist wieder Geld. Das Schwierigste sind die Nerven. Dann, als ich mein Team morgens sah, sie putzten, arbeiteten, da sah ich die Angst in ihren Augen. Das ist ihr nun schon zum 2. Mal hier passiert. Wie oft kann ein Mensch eigentlich wieder aufstehen und weitermachen? Man entscheidet selbst. Entweder kämpfst du für dein Glück, lebst weiter und wählst das Leben, oder du bist in der Opferrolle. Das macht dich aber nicht glücklich. Wir versuchten, Verantwortung für unser Glück zu übernehmen. Aber Sie sehen ja, der Krieg holt uns immer ein. Angelina beschäftigt sich nicht mit Waffenarten, das deprimiere nur. Aber Gleitbomben zeigen hier eine neue Qualität von Gewalt, mit der Russland Saporischschja angreift. Es betrachtet die ganze Region als russisches Staatsgebiet. 70% davon sind schon besetzt. Ein Militärkrankenhaus in Saporischschja. Die Notaufnahme. Alle sind bereit. Von der Front wird gerade ein verletzter Soldat gebracht. Er ist betäubt und wurde bereits notoperiert. Jetzt schauen Sie zuerst, ob in seinem Bauchraum eine Kugel oder ein Splitter zu sehen ist. Ja, das war ein Artillerieangriff. Und ist sein Leben jetzt in Gefahr? Er hat eine gute Prognose. 24 Stunden werden sie ihn stabilisieren. Sein Darm ist schwer verwundet. Und dann muss er wieder operiert werden. Für den Patienten ist das ein schwerer Fall, aber für uns nicht. Das ist nicht schwer. Unsere normale Arbeit. Immer häufiger tritt ein anderes Problem auf. Alle Soldaten haben einen Tourniquet, eine Aderpresse dabei, um im Notfall eine schwere Blutung abzubinden. Es darf nur 2 Stunden dran sein. Und jetzt passiert es aber, dass ein Tourniquet über 10 Stunden beim Verletzten bleibt und manchmal 2 Tage. Man verliert nicht nur ein Gliedmaß wegen dieses Tourniquet-Syndroms, sondern auch das Leben. Ist das hier ein Ort, wo viele sterben? Fragen wir den Direktor des Militärkrankenhauses am Ende. Wenn sie sterben, dann auf dem Weg zum ersten Stabilisierungspunkt in Frontnähe. Die anderen, die hier hinkommen, schaffen es. Jeden Tag werden allein in die Krankenhäuser von Saporischschja etwa 200 verletzte Soldaten transportiert von der Front.
Die veränderte Sicherheitslage in Europa durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat auch einen bestimmten Umstand wieder in den Fokus gerückt. Das ist nämlich in der russischen Enklave Kaliningrad, also mitten zwischen den EU- und NATO-Ländern Polen und Litauen, nuklearfähige Iskander-Raketen stationiert sind. Im Nachbarland Belarus stehen taktische Nuklearwaffen. Sie alle können mühelos zahlreiche europäische Städte erreichen. Sozusagen als Gegengewicht will die NATO ab 2026 unter anderem amerikanische Tomahawk-Marschflugkörper in Deutschland stationieren, die eine Reichweite von bis zu 2.500 Kilometern haben und Ziele in Russland treffen können. Eigentlich glaubten viele, das Hochrüsten zwischen Ost und West aus dem Kalten Krieg längst überwunden zu haben. Und so gibt es über diese Stationierungspläne hierzulande nicht nur Zustimmung. Demian von Osten.
Diese Raketen haben für manche etwas Bedrohliches. Der Tomahawk-Marschflugkörper oder das neue Hyperschallsystem Dark Eagle der US-Amerikaner. Kein Wunder, dass deren angekündigte Stationierung in Deutschland dem einen oder anderen Sorge bereitet. Erst zu später Stunde debattieren die Abgeordneten im Bundestag heute genau darüber. Linke und BSW sind gegen die Stationierung.
Wer mit offenen Augen und Ohren durchs Land läuft und fährt, wird mitkriegen, dass es eine große Ablehnung gibt, auch aus einer historischen Verantwortung heraus. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir als Linke sagen sehr klar, das ist eine Erhöhung der Eskalationsspirale, eine weitere Eskalation, die dem Frieden nicht dient.
Eine Meinung, die auch tausende Menschen bei einer Friedensdemo am 3. Oktober in Berlin vertreten haben. BSW-Chefin Wagenknecht trat dort auf, aber auch führende SPD-Politiker.
Was den Frieden in Europa angeht, ist die automatische Stationierung von Mittelstreckenwaffen auf deutschem Boden ein Problem, weil selbst der NATO-Doppelbeschluss, gegen den ich damals demonstriert habe, ein Verhandlungsangebot bedeutet hat an die russische Seite.
Auch eine Analyse der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung bezweifelt, dass die Stationierung nötig wäre. Der Autor der Analyse, der ehemalige Bundeswehr-Oberst Richter, sorgt sich vor einer Eskalation mit Russland.
Abschreckung ist das richtige Konzept, aber wir müssen natürlich bei der Abschreckung immer aufpassen, dass wir nicht Optionen schaffen, die dann neue strategische Risiken verursachen. Zum Beispiel Rüstungswettläufe. Es fehlt das Angebot, wie man aus der Spirale herauskommen kann, wie man beispielsweise über neue Rüstungskontrollvereinbarungen das begrenzen kann.
Auch wenn zahlreiche andere Verteidigungsexperten Richters Kritik so nicht teilen, in der SPD-Fraktion werden solche Stimmen gerne wahrgenommen. Gerade seine eigene SPD hat Bundeskanzler Scholz vor vollendete Tatsachen gestellt. Am Rande des NATO-Gipfels wird die US-Raketenstationierung im Juli verkündet. Eine richtige Erläuterung erst Wochen später beim Truppenbesuch in Schleswig-Holstein. Scholz sagt, Russlands Präsident Putin habe Verträge gebrochen, selbst Raketen stationiert, da helfe nur mehr Abschreckung.
Jeder Angriff auf uns muss ein Risiko für den Angreifer bedeuten. Es geht uns darum, den Frieden hier bei uns zu sichern und Krieg zu verhindern. Zu verhindern, um nichts anderes.
Für die Entscheidung erhält Scholz im Grunde viel Zuspruch von FDP und Grünen und selbst von der Union. Die kritisiert nur, dass der Bundestag nicht beteiligt wurde.
Der Bundeskanzler hat hier eine Riesenchance vertan, tatsächlich sein politisches Handeln mal zu erklären und dafür zu sorgen, dass die Menschen eben nicht so verunsichert sind. Das ist ein schwerer Fehler.
Es gäbe also was zu besprechen. Doch der Bundeskanzler glaubt offenbar zu diesem Thema alles gesagt zu haben. Ein Thema, das angesichts solch zerstörerischer US-Raketen für manche in Deutschland eben etwas sehr Bedrohliches hat.
Und damit zum Deutschland-Trend im Aktuellen mit Ellen Inni. Ellen, wie blicken denn die Deutschen auf die geplante Stationierung der US-Waffen?
Tja, tatsächlich haben die Deutschen da einen gespaltenen Blick auf die Frage, ob neue US-Waffensysteme in Deutschland stationiert werden sollten. Wir haben aktuell diese Woche gefragt. Insgesamt sagen 40% der Deutschen, das ist eine richtige Idee. 45% sagen, nein, das ist eine falsche Idee. Wenn wir hingegen auf Ostdeutschland gucken, dann haben wir hier eine klare Mehrheit von 57%, die sagt, nein, neue US-Raketen in Deutschland, das ist falsch. Auch wenn wir auf die unterschiedlichen Parteianhänger gucken, gibt sich ein differenziertes Bild. Zum Beispiel die Anhänger der Union sagen zu 55%, das ist eine gute Idee. Die Anhänger der SPD zu 50% und die der Grünen zu 49%. Also hier immer so ungefähr jeder Zweite sagt, das ist richtig. Aber die Anhänger der AfD und des BSW mit 62% bzw. 69% sind hier deutlich der Meinung, das ist der falsche Schritt, wenn wieder US-Raketen in Deutschland stationiert werden. Vielleicht noch der größere Blick auf die USA als Land insgesamt. Aktuell sagt gut jeder Zweite, das ist ein Land, dem wir vertrauen können. Das ist ein guter internationaler Partner für uns. Aber ein Drittel sagt auch nein, die USA sind ein Land, dem wir als Deutschland nicht vertrauen können.
Was sind denn die Gründe für das Misstrauen den USA gegenüber?
Wie gesagt, es ist gut ein Drittel, die das sagen. Und von diesem ein Drittel haben wir mal abgefragt, welche Gründe geben sie denn dafür an? Die sind sehr, sehr unterschiedlich. Unter anderem sagen 23%, es geht um die einseitige Vertretung nationaler Interessen, also diese America First-Politik der USA. Die sorgt für mangelndes Vertrauen als Partner für Deutschland. Donald Trump mit 16% der Nennungen als ehemaliger Präsident und möglicher künftiger Präsident. Es geht auch um die Einmischung in hiesige Angelegenheiten. Also deutsche und europäische Entscheidungen, die US-Politik im Allgemeinen, die US-Militärinterventionen auf der ganzen Welt. Und 8% nennen auch die Unklarheit über den Ausgang der Wahl, die uns ja jetzt bevorsteht. Es ist tatsächlich so, wenn man auf die Umfragen in den USA guckt, das Rennen ist sehr eng zwischen Kamala Harris und Donald Trump. Vor allem in den Swing States, da ist noch sehr, sehr heiß umkämpft. Wenn man aber in Deutschland fragt, welcher Kandidat überzeugt Sie denn am meisten mit Blick auf die US-Wahl, dann ergibt sich ein sehr klares Bild. 78% der Deutschen sagen, die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris überzeugt mich eher. Von Donald Trump, dem republikanischen Kandidaten, sagen das nur 8%. 10% der Befragten sagen, keiner von beiden überzeugt mich. Das heißt, es ist ein deutliches Bild hier in Deutschland. Aber Achtung, in den USA ist das Rennen sehr offen und in knapp einem Monat werden wir erst wissen, wie es wirklich ausgegangen ist.
Ja, du sagst es, nur noch ein knapper Monat. In den USA läuft also die ganz heiße Schlussphase des Wahlkampfs. Aber auch hier bei uns in Deutschland treten wir so langsam in den Wahlkampfmodus ein. Denn in knapp einem Jahr wird der Bundestag ja hier bei uns neu gewählt. Wie sieht denn aktuell die Sonntagsfrage dazu aus?
Ja, es gibt ein wenig Bewegung und auch durchaus interessanter Art. Wenn schon am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann käme die SPD auf 16%, ein Punkt mehr im Vergleich zum Vormonat. Die Union liegt bei 31%, büßt 2 Punkte ein. Die Grünen gewinnen 2 Punkte dazu, kommen auf 13%. Die FDP verliert 1 Punkt, aktuell bei 3%. Die AfD stabil bei 17%. Die Linkspartei stabil bei 3%. Die Freien Wähler waren letzten Monat nicht ausgewiesen, aktuell bei 3%. Das BSW stabil bei 8% und die übrigen Parteien bei 6%. Also es gibt ein wenig Bewegung, aber insgesamt ist die politische Lage relativ stabil. Eine deutliche Mehrheit der Deutschen ist immer noch unzufrieden mit der Arbeit der Ampelregierung und Gut, jeder Zweite sagt aber auch, eine unionsgeführte Regierung würde das genauso gut oder genauso schlecht machen. Lassen Sie uns also noch auf die Personen gucken, die möglichen Kanzlerkandidaten bzw. auf den amtierenden Kanzler Olaf Scholz. Wir wollten wissen, ist er ein guter Kanzler für Deutschland? Vom Amtsinhaber Olaf Scholz von der SPD sagen das aktuell 22% der Befragten, also gut ein Fünftel. Wir haben aber auch auf die Kanzlerkandidaten geguckt. Friedrich Merz für die Union. Von ihm sagen 26%, er wäre ein guter Kanzler, also gut jeder Vierte. Von Robert Habeck von den Grünen sagen das 21%, gut jeder Fünfte. Und von Alice Weidel für die AfD sagen 11%, sie wäre eine gute Kanzlerin. Das sind für alle Personen keine überragenden Werte, was auch daran liegt. Wir haben es ja gesehen, die Parteienlandschaft ist zersplittert und es gelingt den ehemaligen Volksparteien nicht mehr so, die Wähler an sich zu binden und über ihr eigenes Lager hinaus zu mobilisieren. Mal sehen, wie das in den nächsten Wochen und Monaten noch weitergehen wird. Alle Zahlen und Analysen zu diesem Deutschlandtrend wie immer im Netz unter tagesschau.de.
Ellen, vielen Dank dafür nach Köln.
Danke, Ingo, nach Hamburg.
Und weitere Nachrichten des Tages jetzt mit dir, Susanne.
Ampelkoalition und Union wollen das Bundesverfassungsgericht besser vor möglicher Einflussnahme durch extremistische Parteien schützen. Dazu haben sie einen gemeinsamen Vorschlag erarbeitet. Er sieht vor, bestimmte Strukturen des Gerichts im Grundgesetz zu verankern. Eine Änderung wäre dann nur noch mit 2/3 Mehrheit möglich. Heute hat der Bundestag erstmals über den Vorschlag beraten. Die AfD kritisierte das Vorhaben als unnötig. Im Libanon haben israelische Truppen nach Darstellung der Vereinten Nationen das Hauptquartier der UN-Mission UNIFIL beschossen. Dabei sollen mindestens 2 UN-Soldaten verletzt worden sein. Die UN-Mission überwacht das Grenzgebiet seit Jahrzehnten. Die israelische Armee griff auch erneut das Zentrum von Beirut an. Dabei wurden nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums 18 Menschen getötet und mindestens 92 verletzt. Von israelischer Seite gab es zunächst keine Stellungnahme. Auch im Gazastreifen hat es wieder israelische Luftangriffe gegeben. Dabei sollen mindestens 28 Menschen getötet worden sein. Sie befanden sich in einem ehemaligen Schulgebäude, das als Flüchtlingsunterkunft dient. Das israelische Militär teilte mit, dort habe sich eine Kommandozentrale der Terrororganisation Hamas befunden. Vor dem Angriff seien Schritte unternommen worden, um das Risiko für die Zivilbevölkerung zu minimieren. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. In Krefeld hat ein Mann am Abend mehrere Brandsätze vor ein Kino geworfen. Er wurde von der Polizei niedergeschossen. Über die Hintergründe der Tat ist noch nichts bekannt. Der Kurs der Telekom-Aktie ist heute so hoch gestiegen wie zuletzt vor 23 Jahren. Der Telekom-Chef hatte zuvor steigende Dividenden und noch mehr Wachstum angekündigt. Die Deutsche Telekom profitiert deutlich vom florierenden US-Geschäft. Mehr dazu jetzt von Anja Kohl.
T-Mobile US wächst und wächst. Gut für den Gewinn, der in den nächsten 3 Jahren laut Telekom weiter steigen wird. Das Geld will die Telekom unter anderem in den Ausbau des Glasfasernetzes in Deutschland investieren. Zudem kündigte Telekom-Chef Höttges einen Dividendenregen an. Allein für 2024 sollen T-Aktionäre 17% mehr Dividende erhalten als im Vorjahr. In den nächsten Jahren will die Telekom bis zu 60% des Gewinns an ihre Anteilseigner ausschütten. Von den Dividenden profitiert auch der Bund, der immer noch an der Telekom beteiligt ist. Die Telekom plant zudem Einsparungen von insgesamt 1,5 Milliarden Euro. Knapp die Hälfte davon durch den Einsatz von KI. Dies wird zu einem Stellenabbau in den nächsten Jahren führen. In welchem Ausmaß ist noch völlig offen.
Tennisprofi Rafael Nadal beendet seine Karriere. Das teilte der 38-jährige Spanier in den sozialen Medien mit. Der Davis Cup in Malaga im November werde das letzte Turnier sein. In seiner Laufbahn holte der 38-jährige 22 Grand-Slam-Titel. Zudem gewann er im Einzel und im Doppel olympisches Gold.
Wenn es um den Literatur-Nobelpreis geht, dann gibt es jedes Jahr im Vorfeld lange Debatten darüber, wer es denn nun endlich verdient hätte, und eine fast ebenso lange Liste von Favoritinnen und Favoriten. Die heute verkündete diesjährige Gewinnerin wurde dabei kaum genannt. Han Kang aus Südkorea. Sie schreibt vor allem über ihr eigenes Land und die strengen sozialen Normen, die dort herrschen. In ihrem wohl bekanntesten Buch, Die Vegetarierin, entschließt sich eine Frau, kein Fleisch mehr zu essen, um so ein Stück Unabhängigkeit in ihrer Ehe zu erkämpfen. Christian Blenker über die frisch gekürte Literatur-Nobelpreisträgerin Han Kang.
Diese Bücher sind nun heiß begehrt. In einer Hamburger Buchhandlung gibt es nur noch zwei Ausgaben von Han Kangs Roman Griechischstunden.
Jetzt müssen beide zurück in den Keller und das eine muss nach Ahrensburg und das andere ist zurückgelegt und Johanna weiß Bescheid. Genau.
Die Telefone klingeln, die E-Mails treffen ein. Und zwar nicht nur bei uns, in allen unseren Buchhandlungen geht's los. Alle versuchen noch welche zu bekommen. Wir hatten noch zwei im Regal. Das ist ein großer Glücksgriff gewesen.
Ihrer leisen Stimme hört nun die ganze literarische Welt zu. Die Südkoreanerin Han Kang schreibt kraftvoll und innovativ. Ihre Themen sind düster. Es geht um die Zerbrechlichkeit des Lebens, um Gewalt und Leid. Aber selbst im Moment des Schmerzes findet Kang poetische Schönheit.
Even when I write fiction,
selbst wenn ich Prosa schreibe, kommen Gedichte in meine Texte. Ich kann gar nichts dagegen tun. Es ist wie eine Invasion.
Invasion.
Mit Die Vegetarierin gelingt ihr der internationale Durchbruch. In dem Buch, das auch schon als Theaterstück aufgeführt wurde, geht es um eine Frau, die sich weigert, Fleisch zu essen. Sie muss in Folge sexualisierte Gewalt und Unterdrückung durch ihre Familie erleben. Han Kang schreibt auch über Ereignisse, die sie als Kind traumatisierten, wie den Aufstand 1980 im südkoreanischen Gwangju. Ein friedlicher Protest gegen die damalige Militärdiktatur. Mindestens 200 Menschen sterben, viele werden bis heute vermisst. Ich musste in mir graben, immer tiefer und tiefer.
Deeper and deeper.
Dabei realisierte ich, dass ich meinen Zweifel an der Menschheit durch das Schreiben verarbeiten muss.
Through writing.
Wie hier in Seoul sind viele stolz darauf, dass der Literaturnobelpreis zum ersten Mal nach Südkorea geht. Ich habe mich so sehr gefreut, dass ich spontan alle meine Freunde zum Essen eingeladen habe. Und jetzt bin ich hier hingerannt, um ihre Bücher zu kaufen. Zur Verkündung in Stockholm erreicht das Nobelkomitee die 53-Jährige beim Abendessen mit ihrem Sohn. Ich trinke jetzt einen Tee mit ihm und werde leise feiern.
Und zum Schluss wollen wir noch etwas aus dem Hut zaubern. Egal, ob mit Abracadabra, Simsalabim oder dreimal schwarzer Kater. Auf der Bühne sieht es immer so verblüffend einfach und unerklärlich aus, das Zaubern. Natürlich gibt's eine Menge Klassiker, wie das Kaninchen, das man aus dem Zylinder holt, oder den Stock, der plötzlich zum Seil wird. Aber auch die magische Zunft entwickelt sich weiter mit immer neuen, unglaublichen Ergebnissen. Die braucht man auch, um bei den deutschen Meisterschaften der Zauberkunst mithalten zu können. Nais Bayer war deshalb mittendrin in Lübeck bei den Besten der besten Magier des Landes.
Schau, du hast 2,50 Sentences, ja?
Mhm.
Konzentrier dich mal auf eine, okay?
Eine Münze durch einen Pullover zaubern.
Ja, durch deinen Pullover durch.
Verblüffen? Das kann er. Und heute will Axel Adams damit nicht nur Laien wie mich verzaubern, sondern auch Zauberprofis hier bei der Deutschen Meisterschaft. Nur alle 3 Jahre können Zauberer diese Auszeichnung gewinnen. Der Titel ist begehrt.
Ich bin schon sehr aufgeregt, jetzt, um ehrlich zu sein. 500 Zauberer im Publikum ist was anderes wie 500 Laien. Und heute ist schon besonderer Fokus auf besondere Technik und heute muss einfach mehr passen wie sonst.
In 9 verschiedenen Sparten treten die Zauberinnen und Zauberer in Lübeck an. Zum Beispiel Comedy.
Ich hätte euch sonst noch die wirklichen Geheimnisse der Zauberei verraten. Ist ein bisschen schade, aber falls ihr noch mehr sehen wollt, habe ich euch hier noch ein Bild der Ostsee mitgebracht.
Illusion. Oder Mentalmagie, also Vorhersagen und Gedanken lesen. Das ist seine Zauberkraft. In dieser Kategorie wird Axel Adams gleich antreten. Seit 7 Jahren verdient der 35-Jährige damit hauptberuflich sein Geld auf Hochzeiten, Geburtstagen und Firmenfeiern.
Bei der Mentalmagie, das ist einfach, ich liebe das, mit den Gedanken der Leute zu spielen. Ja, wenn die das Gefühl haben, die sind vielleicht nicht sicher, ja, darf ich dir überhaupt in die Augen schauen? Was siehst du in mir oder was kannst du erkennen?
was weißt du noch alles? Und das finde ich einfach super interessant. Ja.
Unheimlich zu sein.
Ja, unheimlich zu sein ist auf jeden Fall super, ja.
Bühne 2 in der Sparte Mentalmagie, Axel Adams.
Jetzt wird's ernst. Er ist der Nächste.
Man hat nur 10 Minuten Zeit und im Vorentscheid bei der Qualifikation bin ich drüber gekommen und hatte da ein bisschen Schwierigkeiten, aber heute, toi toi toi, bleibe ich in der Zeit.
Wir achten natürlich schon darauf, was für Trickprinzipien werden verwendet, ob das sauber gemacht wurde, also ob das wirklich technisch einwandfrei war, dass halt das Handwerkliche natürlich stimmt und das Erscheinungsbild an sich auch.
Axel Adams inszeniert einen Brettspielabend und will dabei mit zufällig ausgewählten Zuschauern seine hellseherischen Fähigkeiten präsentieren. Schon vor Spielbeginn hat er die Farben der Spielfiguren prophezeit.
Donatus, welche Farbe hättest du gern?
Passend zur Jacke blau.
Ja, wer hätte das jetzt wissen können? Blau, sehr schön.
Dann offenbart Axel Adams seinen Zauber. Er hat alles richtig vorhergesagt.
Das ist eine rote, eine weiße für mich und ein blaues Spiel für dich.
3 Tage dauert der Wettbewerb. 6 Konkurrenten muss er in seiner Kategorie ausstechen.
Na, wie war's? Wie zufrieden bist du?
Oh Gott, gerade bin ich einfach nur voll aufgepumpt. Es hat alles funktioniert soweit. Ich bin happy. Aber jetzt erstmal durchatmen.
Bis Samstag muss Axel Adams sich jetzt gedulden. Erst dann erfährt er, ob er den Titel als deutscher Meister geholt hat und damit auch bei der Weltmeisterschaft das Publikum verzaubern kann.
Wir drücken die Daumen. Ja, das Wetter kann ja auch durchaus magisch sein. Carsten, was ziehst du da für uns aus dem Hut?
Ich habe gerade das Wort Mentalmagie gelernt in dem Beitrag und ich würde sagen, wenn wir das wirklich könnten, dann könnte ich jetzt das Wetter, das Wunschwetter eines jeden Zuschauers zaubern. Ganz so leicht ist es nicht, aber immerhin Sonnenschein. Sonnenschein wird es geben. Zum einen hatten wir in der letzten Nacht und gestern ziemlich viel Regen. Das erste herbstliche Sturmtief ist über uns hinweggezogen. Das liegt morgen Mittag schon über dem Norden Norwegens und deshalb bei uns ein kleines Hoch, das sich hier morgen am Freitag ausbreitet. Und das ist der Fingerzeig fürs Wochenende, denn es gibt auf jeden Fall mal wieder Sonnenscheinstunden. Am Samstag im Norden, im Nordosten sogar ziemlich reichlich davon, zum Teil mehr als 8 Stunden. Der Sonntag bringt ein bisschen mehr Wolken, aber auch am Sonntag können wir oft noch 4 bis 6 Sonnenscheinstunden erwarten. Das heißt, das Wochenende wird nicht so schlecht. Und wenn ich jetzt viel über Sonne geredet habe, müssen wir zurückschauen zur Realität, was jetzt draußen vor der Haustür los ist. Die Regenradarbilder zeigen es. Es gibt vor allem in der Südhälfte immer noch abziehende Schauer, die langsam zwar schwächer werden, aber nach Osten weiterziehen. Im Westen kommt gerade noch mal etwas mehr Regen heran. Und wir sehen hier auch über der Nordsee, bei der Deutschen Bucht, ein paar kleinere Kleckse. Das sind kleinere Regenschauer. Und weil das Wasser noch immer verhältnismäßig warm ist, das Wasser der Nordsee, könnte es dann in der Nacht, so in der zweiten Nachthälfte, und zwar an der Nordseeküste sogar einzelne kurze Gewitter geben. Also hier sind kurze Schauer, da ist es, oder ein kurzes Gewitter möglich. Und ansonsten haben wir im Süden Deutschlands diese abziehenden Schauer, die sich auch bis in den morgigen Vormittag hinein schaffen. Und dazwischen werden die Wolken rasch kleiner. Das heißt also auch schon am morgigen Freitag erleben wir vor allem in der Mitte relativ viel Sonnenschein, besonders morgen Nachmittag. Die Temperaturen gehen nachts, weil es zum Teil schon aufklart, relativ weit zurück. Also wer morgen früh mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, vor allem im Westen, im Nordwesten, in der Mitte, er sollte schon Handschuhe tragen, denn es wird kalt mit 2 bis 6 Grad. Im Süden ist es mit 7 bis 10 Grad etwas milder. Die Tageshöchsttemperaturen, es ist kalte Luft, die zu uns reingekommen ist. Und deshalb erwarten wir maximal 12 bis 14 Grad. In den Mittelgebirgen sind es rund 10 Grad. Einzig im Breisgau werden es wahrscheinlich bis zu 16 Grad. Und jetzt schauen wir uns noch mal in Ruhe das Wochenende an. Es gibt am Samstag viel Sonnenschein, wie schon gezeigt. Nur im Südwesten, da ziehen ziemlich dichte Wolken heran. Hier bis zu 17, 18 Grad, im Norden 14, 15 Grad. Und der Sonntag bringt einen Mix aus Sonne und Wolken in der Osthälfte. Und im Süden sind auch ein paar Regenschauer dabei.
Na, das sind doch zauberhafte Aussichten. Vielen Dank, Carsten, dafür. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht's jetzt weiter mit Comedy.
Ja, und dazu begrüßt Sie gleich das Team von Extra 3.
Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin einen schönen Abend noch. Tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.